Dank sei dem Herrn. Das glauben wir von ganzem Herzen. Ich musste so daran denken, dass alle, die einst in der Herrlichkeit sein werden, die hat der Herr gerettet. Es gibt nicht einen Propheten und nicht einen Apostel, nicht einen Mann Gottes, der auch nur einen einzigen gerettet hat. Alle, die Rettung kommt vom Herrn. Selbst die Propheten und Apostel bedurften ja seiner Gnade und seiner Rettung. Am Schluss wird nur einer geehrt und verherrlicht dastehen, der König aller Könige und der Herr aller Herren. Alle anderen werden sich vor ihm beugen und niederwerfen, wie es ja sogar die 24 Ältesten tun werden, dass sie ihre Kronen hinlegen und sich niederwerfen und sagen, du allein bist würdig, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Welch eine Gnade, welch ein Vorrecht, dass wir zu denen zählen dürfen, die der Herr in seinen Plan mit hineingenommen hat. Und das wissen wir, das ist nicht nur eine Annahme, das wissen wir. Und Bruder Geiler sagte schon, manchmal ist so oberhalb etwas anderes als hier im Herzen. Im Herzen glauben wir fest. Und der Mund wird es auch bekennen. Der Mund wird es bekennen. Heute Nachmittag werden wir zusammenfassen, was wir gestern Abend und heute Vormittag betrachtet haben. Und ich hoffe, dass es uns allen Entspannung bringt, dass wir neues Vertrauen zu Gott gewonnen haben, dass er uns geistlich aufrichten und aufbauen konnte, dass wir im Glauben gestärkt worden sind. Und ich merke das immer wieder, wenn ich Gottes Wort lese. Er kündigt beides an, Fluch und Segen. Er stellt Gehorsam und Ungehorsam gegenüber, Glauben und Unglauben. Alles das finden wir in der Heiligen Schrift. Dann brauchen wir nur eins zu tun, uns die Frage zu stellen, wo wir stehen. Wo wir stehen. Und in dem Moment, wo wir unseren Stand, in den Gott uns hineingestellt hat, erkannt haben, werden wir stark im Geiste. Denn das, was Gott getan hat, gilt. Das ist rechtskräftig. Das ist unabänderlich. Das ist für die Ewigkeit getan. Und darin darf dann unser Glaube ruhen. Und wir kommen in Gott zur Ruhe. Dem Volke Gottes ist eine Ruhe vorhanden. Und wer sie gefunden hat, ist eingegangen und von all seinen Werken zur Ruhe gekommen. Mir selbst ist dieses Wort sehr groß geworden, weil ich genau weiß, dass es eine Verbindung, eine Brücke schlägt und uns zeigt, an welchem Punkt wir jetzt angekommen sind. Durch all die gesamte Zeit ist ja das, was im Urchristentum gepredigt, was geschah, nicht wieder da gewesen. Die Wiedererstattung hat ihren Lauf genommen und wird jetzt ihren Höhepunkt unter dem Volke Gottes erreichen. Daher das in Erinnerung rufen dessen, was Gott getan hat, um uns dadurch zu zeigen, was er jetzt tut. Denn aus all seinem Tun erkennen wir, was er jetzt wieder tun wird. Wir haben das 29. Kapitel, ja, soweit wir konnten, mit Gottes Hilfe behandelt. Und jetzt werden wir heute Nachmittag noch schnell Kapitel 30 ein wenig betrachten. 5. Mose, Kapitel 30. Wenn nun alle diese Worte, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgetragen habe, bei dir eintreffen werden, und du es unter allen Völkern, unter die der Herr dein Gott dich verstoßen hat, dir zu Herzen nehmen wirst, und du samt deinen Kindern von ganzem Herzen und mit ganzer Seele zum Herrn, deinem Gott, zurückkehrst und seinen Weisungen in allem, was ich dir heute gebiete, gehorsam bist, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder aus all den Völkern sammeln, unter die der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Verstoßenen sich auch am Ende des Himmels befinden sollten, wird der Herr, dein Gott, dich von dort sammeln und von dort dich zurückholen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen hatten, damit du es wieder in Besitz nimmst. Und er wird dich glücklicher und zahlreicher werden lassen als deine Väter. Und der Herr wird dir und deinen Nachkommen das Herz beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele liebst, um deines Lebens willen. Zunächst bis hierher. Wir wissen, dass dieses Wort eine Beziehung hat zu dem Volke Israel in ganz natürlicher Weise. Und wir sehen dieses Wort vor unseren Augen erfüllt. Vom Ende des Himmels, von den Enden der Erde, hat Gott sein Volk zurückgeführt, hat sie in das Land ihrer Väter zurückgebracht. Und hier steht geschrieben, dass sie noch glücklicher sein werden und zahlreicher als zur Zeit ihrer Väter. Auch das sehen wir vor unseren Augen erfüllt. Oft haben wir dargelegt, dass zwei besondere Generationen sind. In der ersten christlichen Generation lief das Judentum parallel zu dem neu begonnenen Christentum bis 70 nach Christo, als dann der Tempel zerstört und das Volk Israel zerstreut wurde. Genauso laufen jetzt die beiden Dinge parallel nebeneinander. Einerseits die Vollendung der Gemeinde des Herrn und andererseits wird alles geordnet, damit der Herr sich seinem Volke Israel neu offenbaren kann. Wir als Gemeinde aus den Nationen haben den Vorteil, das prophetische Wort zu hören. Wir können beides einordnen. Das, was für die Gemeinde bestimmt ist und das, was für Israel zutrifft. Die Juden können bis heute weder das eine noch das andere einordnen. Sie sind da, aber noch ist die Decke über ihrem Herzen. Und hier spricht Gott: Zu der Zeit werde ich ihre Herzen beschneiden. Und das ist die Beschneidung Christi. Seit Abrahams Zeiten sind alle Juden dem Leibe nach beschnitten worden und gingen dann ihre eigenen Wege. Jetzt aber werden sie auf dem Wege Gottes gehen, denn der Herr wird ihre Herzen beschneiden. Die äußere Beschneidung haben manche vorgenommen und sie selber, und die sie beschnitten haben, gingen ihre Wege. Die Beschneidung Gottes am Herzen führt uns dahin, dass wir auf den Wegen Gottes gehen können. Und Paulus hat es ja an die Galater geschrieben. Weder das Beschnittensein noch das Unbeschnittensein ist es, worauf es ankommt, sondern auf die Beschneidung des Herzens. Und diese Herzensbeschneidung haben wir schon bekommen und das Volk Israel wird sie bekommen, wenn ihre Zeit und Stunde geschlagen hat. Hier heißt es, dass der Herr aus der ganzen Erde oder von dem ganzen Erdkreis zusammenrufen, dass er sammeln, die Verstoßenen wieder zurückbringen wird und in das Land ihrer Väter zurückbringen und sie sollen es in Besitz nehmen und glücklicher sein und zahlreicher werden als zu der Zeit ihrer Väter. Wir dürfen heute sagen, dass die Gemeinde einen Anteil an dem hat, was Gott jetzt tut. Und wenn wir die Bemerkung machen, dass wir ein Vorrecht hatten, wie keine Generation, die je gelebt hat, dann ist das nicht uns zuzuschreiben, sondern dem Gott, der sich unser erbarmt hat und uns die Gnade verliehen, dass wir in dieser Zeit leben können. Keiner hat sich die Zeit aussuchen können. Und Bruder Brenhim sagte einmal, wenn Gott ihn gefragt hätte, wann möchtest du leben? Zur Zeit Abrahams oder Moses, wann möchtest du leben? Und er sagte, jetzt, in dieser Zeit möchte ich leben. Und das ist ein gewaltiger Ausspruch. Und ich glaube, es ist die größte und die herrlichste Zeit. Andererseits natürlich auch eine sehr kritische Zeit. Aber das Göttliche wird ja schlussendlich siegen. Und das kann ich euch mit großer Gewissheit sagen. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass Christus, der Herr, über alle Macht Satans gesiegt hat. Und sein Sieg ist unser Sieg, der durch sein Wort und durch seinen Geist in uns gewirkte Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Jetzt steht hier in dem gleichen Kapitel von Vers 11 geschrieben, denn dieses Gesetz, das ich dir heute gebiete, ist für dich nicht zu schwer und nicht unerreichbar. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen, um es uns zu holen? und es uns zu verkündigen, damit wir es befolgen können. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns über das Meer hinüberfahren, um es zu uns zu holen und es uns zu verkündigen, damit wir es befolgen können. Nein, ganz nahe ist dir das Wort. In deinem Munde und in deinem Herzen hast du es, so dass du es befolgen kannst. Ist das nicht etwas Wunderbares? Niemand braucht erst in den Himmel hinaufzugehen, um von Gott eine Antwort zu holen, um die Belehrung zu uns zu bringen. Gott ist vom Himmel auf diese Erde gekommen und hat sich uns in Jesus Christus geoffenbart. Alles, was wir benötigen, das ist nicht mehr im Himmel. Das ist durch Christus schon auf diese Erde heruntergekommen. Und er wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Wo hat ihn Johannes gesehen? Hat er ihn nur im Himmel gesehen? Nein, er sagt, ich sah 7 goldene Leuchter und einen, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelte. Seine Stimme war wie das Rauschen mächtigen Wassers. Er wandelt mitten unter seinem Volke. Keiner von uns und alle, die das Wort Gottes in dieser Zeit gehört haben, ist im Unklaren geblieben. Niemand braucht in seinem Herzen zu sprechen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, um uns die Belehrung Gottes zu holen. Und wenn jemand meint, sie ist jenseits des Meeres, dem soll gesagt werden, nein, sie ist mitten unter uns. Gottes Wort ist in deinem und meinem Herzen. Gottes Wort ist als ein lebendiges Zeugnis in deinem und in meinem Munde. So haben wir es gelesen und so glauben wir es. Ganz nahe ist dir das Wort. In deinem Munde und in deinem Herzen hast du es, so dass du es befolgen kannst. Und jetzt kommt wieder das Wort heute. In Vers 15. Bedenke wohl, ich habe dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück zur Wahl vorgelegt. An dem Tage, an dem Gott redet, an unserem heute, und ich betone mit Absicht, noch in dieser Versammlung, dass es ein großer Unterschied ist, ob in den vergangenen Jahrhunderten Prediger über Gottes Wort gepredigt haben und zwischen der Zeit, in der wir jetzt leben, dass Gottes wahrhaftiges Wort geoffenbart und dass der Herr zu uns geredet hat. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Alle Prediger haben sich Mühe gegeben, Gott belohne sie dafür in alle Ewigkeit. Aber vergleichbar ist das, was ein Prediger über Gott und Gottes Wort sagt, nicht mit dem, was Gott selber durch sein Wort gesagt hat. Haben wir das alle begriffen? Und erkennen wir den Unterschied? Wir wissen, in den Tagen Jesu haben ja viele gepredigt. Plötzlich trat ein Mann von Gott gesandt auf. Die hatten nicht gepredigt wie alle anderen, sondern er hat das Wort für das damalige Heute, für jenen Tag, für jene Stunde, für jene Zeit gebracht. Gott hat durch ihn geredet. Es war kein Strohdreschen, es war lebendige Offenbarung des Wortes Gottes. Und als unser Herr in die Synagoge ging und ihm der Prophet Jesaja gereicht wurde, er hat's dann gelesen aus Jesaja 61. Und was sagte er dann? Hat er gesagt, gestern ist dieses Wort geschrieben worden? Hat er gesagt, morgen wird es sich erfüllen? Nein. Er sagte, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Er hat nicht das gestern und nicht das morgen. Er hat das heute hervorgehoben. Und so hebt der Geist Gottes das heute, die Botschaft für diese Zeit, das Wort, das jetzt zur Erfüllung kommt, hebt der Geist Gottes hervor. Und wir bekommen und empfangen es als lebendige Speise. Ich habe dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück zur Wahl vorgelegt. Wir können wählen. Wir können wählen. Du kannst wählen, teures Herz, wo du die Ewigkeit zubringen wirst. Du hast die Wahl. Du kannst entscheiden, wo du sein möchtest. Das liegt an dir. Gott hat alles bereitet. Aber die Entscheidung muss jeder selber treffen. Gott legt uns zur Wahl das Leben und das ewige Glück. Ja, lasst es mich noch deutlicher sagen. Das ewige Leben und das ewige Glück legt Gott uns heute vor. Und er sagt, ihr könnt wählen. Entweder das ewige Leben oder den ewigen Tod, das Unglück, das danach kommt. Was ist unsere Wahl? Was haben wir an Entscheidungen oder in diesem Fall, welche Entscheidung haben wir getroffen? Vielleicht musste ich dieses sagen, um einer Seele willen, die heute hier ist, die ihr Leben Gott noch nicht geweiht hat, ihre Entscheidung noch nicht getroffen hat, dann soll es jetzt durch die Gnade Gottes geschehen. Der Herr legt es jedem Einzelnen zur Wahl vor. Ihr könnt es nachlesen, es ist kaum zu vergessen, 5. Mose 30, Vers 15. Dann steht geschrieben, was ich dir heute gebiete, ist, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote, seine Satzungen und Verordnungen zu beobachten, damit du am Leben bleibst und zahlreich wirst und der Herr, dein Gott, dich segnet in dem Lande, in das du jetzt einziehst, um es in Besitz zu nehmen. Merkt ihr, worum es geht? All diese Worte, die Gegenüberstellung, die Wahl hat Gott seinem Volke zur Verfügung gestellt. Er hat gesagt, ihr könnt, ihr braucht nicht. Ich habe meinerseits alles getan. Jetzt müsst ihr in diesen Bund, den ich mit euch geschlossen habe, einsteigen. Ihr müsst das, was ich euch gebiete, erfüllen und gehorsam danach tun. In diesem Gehorsam ruht und liegt der Segen Gottes. In Vers 19 steht, ich rufe heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch an. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wählet denn das Leben, damit du am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seinen Weisungen gehorchst und fest an ihm hältst. Denn davon hängt dein Leben und die Dauer deiner Tage ab, während deren du in dem Lande wohnst, dessen Verleihung der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Ein sehr klares Wort, ein Wort, aus dem wir alle lernen können. Haben wir ihn verstanden? Haben wir gemerkt, worum es ihm jetzt geht? Haben wir begriffen, dass es nicht nur darum geht zu sagen, Gott hat einen Bund mit uns geschlossen und dann gehen wir unsere Wege weiter. Gott hat den Bund mit uns geschlossen, dass wir als sein Bundesvolk die Worte seines Bundes befolgen. Es ist doch das Volk des Bundes, das Blut des Bundes und das Wort des Bundes. Das alles gehört zusammen. Man kann das Blut des Bundes nicht von dem erlösten Volke des Bundes trennen und man kann das Volk des Bundes nicht von dem Wort des Bundes trennen. Als ich hier diesen Vers las, und ihr werdet wieder in den Besitz kommen und ihr werdet glücklicher sein und zahlreicher als zur Zeit eurer Väter. Gott vermag Großes zu tun. Und wir sehen schon jetzt am natürlichen Volke Gottes, in welch einer Weise sein Wort sich erfüllt. Und das soll uns im Glauben stärken und wissen lassen, dass er imstande ist, aus einer Wüste ein Paradies zu machen. Aus all den zerstörten Städten ist eine herrliche Stadt nach der anderen entstanden. Und wenn ich noch daran denke, und diese Bemerkung gestattet ist, das sagte uns der Reiseführer, alle Häuser in Jerusalem sind aus dem gleichen Stein gebaut. Für mich ist das immer schon gleich eine halbe Predigt. Da sieht man nicht ein rotes und ein blaues und ein grünes und ein gelbes Haus. Alle Steine, sehr fein, aus einem schönen Stein, aus dem gleichen Stein, aus dem gleichen Steinbruch sind sie gekommen. Ihr Lieben, wir sind das Haus Gottes. Unser Herr war der verworfene Eckstein. Aber für das Haus Gottes war er der gefundene Eckstein, nicht der verworfene Stein. Die Schriftgelehrten haben ihn verworfen. Aber diejenigen, die selber zum Hause Gottes gehörten, für sie war er der gefundene Eckstein, auf dem der ganze Bau ruht. Und wir werden mit auferbaut als ein geistliches Haus, um Gott geistliche Opfer darzubringen. Und es heißt ja, dass wir erkennen sollen, dass wir aus dem Felsen gehauen worden sind. Wir sind genauso Söhne und Töchter Gottes, wie er Sohn Gottes geworden war. Gezeugt durch denselben Heiligen Geist. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er, der Erstgeborene, wir, die Erstgeborenen. Er, der König, wir, die Könige. Er, der hohe Priester, und wir, die Priester. Und es steht ja im Alten und im Neuen Testament geschrieben, dass er sich nicht geschämt hat, uns seine Brüder zu heißen. Manche würden sich unserer schämen. Er hat sich unser nicht geschämt. Ich wünschte, dass ich die Stelle so direkt aufschlagen könnte, wo er gesagt hat oder wo von ihm geschrieben steht, dass er sich nicht geschämt hat, uns seine Brüder zu nennen. Vielleicht findet es jemand von euch. Es steht im Hebräerbrief geschrieben, und wir werden es gleich haben, steht auf der rechten Seite in den ersten Kapiteln geschrieben. Hebräer, es müsste in Kapitel 2 sein. Hier heißt es in Kapitel 2, der 11. Vers. Denn beide, sowohl der Heiligende als auch die, welche von ihm geheiligt werden, stammen alle von dem gleichen Vater her. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Das ist Gottes Wort. Und in Johannes 20, nachdem der Herr auferstanden war, sprach er, rühre mich nicht an. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da hat er sich mitten unter seine Brüder gestellt. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Das Geheimnis Gottes wird niemand ganz erfassen können, aber vor uns sind die Dinge doch enthüllt und liegen aufgeschlagen da. Wir nehmen jedes Wort, wie es ist, und glauben es, und deshalb wird es uns in dem Zusammenhang geoffenbart. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn jemand ein bestimmtes Wort liest und er kann es nicht glauben, dann wird es ihm auch nicht geoffenbart. Dann sieht er den Zusammenhang nicht. Doch Gott schenkt uns Gnade, dass wir es sehen können. Ich möchte nur noch einmal zusammenfassend sagen, am Ende des Dienstes Moses hat Gott ihn beauftragt, das Volk zusammenzurufen, die Bundesschließung vor ihren Augen noch einmal zu betonen. Und hier steht, bis heute habt ihr nicht verstanden, nicht gesehen und nicht gehört. Aber von jetzt an, von diesem Tage an, und das war der Tag, den der Herr gemacht hat, der Tag, an dem man schon in das verheißene Land hineinschauen konnte. Die Erfüllung der biblischen Prophetie stand nahe bevor. Deshalb hat Gott sein Volk zusammenrufen lassen, hat ihnen vor Augen geführt, dass er den Bund geschlossen hat und auch gesagt, was alles einbegriffen und damit verbunden ist. Möge der Herr uns in diesen Tagen Gnade schenken. Ich kann nicht mehr auf Offenbarung ziehen und andere Stellen kommen, denn da wird uns der Engel des Bundes gezeigt. Der Regenbogen ist über seinem Haupt. Nehmen wir Malachi 3, Vers 1. Und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, wird in seinen Tempel kommen, der Herr, auf den ihr wartet. Das waren Momente, das waren Zeitpunkte, die Gott zu etwas ganz Besonderem bestimmt hat. In der Wüste wird ebenfalls von dem Engel des Bundes berichtet. Ihr könnt es noch in Apostelgeschichte im 7. Kapitel nachlesen. Immer dann, wenn Gott etwas Besonderes vorhatte, schloss er einen Bund oder erneuerte den Bund. Warum hat er einen Bund mit Abraham geschlossen? Warum mit Isaac und Jakob? Warum mit Noah? Warum mit dem Volke Israel? Warum? Gott ist ein Bundesgott. Er hat ein Bundesvolk. Er hat immer wieder einen Bund geschlossen. Jesus, unser Herr, spricht in Matthäus 26, Vers 26. Dies ist der neue Bund in meinem Blute. Und wir leben in dem neuen Bund, den Gott mit uns auf Golgatha geschlossen hat. Und der Herr will uns sagen, alle Worte des Bundes gehören euch als meinem Bundesvolk. Ich habe jedes Wort bestätigt und dafür die Garantie übernommen, handelt in meinem Namen im Glauben und ihr werdet sehen, was ich tue. Überall da, wo Gott Befehle erteilte und Menschen danach taten, haben sie das Wort des Herrn bestätigt gesehen. Israel und auch die neutestamentliche Gemeinde wird das Wort des Herrn bis zum Letzten bestätigt sehen. Könnt ihr das glauben? Hundertprozentig. Darüber brauchte ich gar nicht zu fragen, denn das ist in unserem Herzen absolut zutiefst verankert. Das kann niemand mehr herausnehmen. Gott hat die Verantwortung für uns übernommen. Wir sind mit ihm in diesen Bund hineingenommen worden und möge es ihm gelingen, durch uns aus Gnaden alles zu erfüllen, was noch aussteht. Und er wird es tun. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen. Lasst uns noch aufstehen. Vielleicht singen wir diesen Chorus. So wie ich bin, so muss es sein. Und im stillen Gebet vor Gott verharren. Vielleicht ist doch jemand hier, den Gott ruft. Heute stellt er jedem Einzelnen das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor Augen. Die Rettung und das Verlorengehen. Er stellt uns die Entscheidung frei. Wenn der Herr zu deinem Herzen gesprochen hat, wer immer du sein magst, teure Seele, nimm es ernst, nimm es als Reden Gottes an. Heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Heute ruft er dich, heute sollst du kommen. Während alle Häupter geneigt, alle Augen geschlossen, alle Herzen geöffnet und wir im stillen Gebet vor Gott verharren, möchte ich fragen, ob jemand kurz die Hand erheben möchte zum Zeichen. Dankeschön, Gottes Dankeschön, Dankeschön. Ist noch jemand? Gott ruft, Dankeschön. Ist noch jemand? Dankeschön, ist noch jemand? Gott ruft. Gott ruft dich, nicht zu einer Gemeinde. Gott ruft dich zu sich. Die Erlösung ist abhängig vom Erlöser. Und Gemeinde ist nicht Erlöser. Gemeinde bedarf der Erlösung. Dein Erlöser ruft dich und spricht zu dir. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du diesen Ruf verspürst, so hebe zum Zeichen die Hand. Gott sieht es. Dankeschön. Der Herr segne alle. Himmlischer Vater, wir kommen vor dein Angesicht mit dankbarem Herzen. Treuer Gott, noch ist Gnadenzeit, noch rufst du, o Herr. Du hast die Entscheidung einem jeden überlassen, wohl dem, der sie richtig trifft. Treuer Gott, wir danken dir für alle, die du gerufen und die zu dir gekommen sind. Treuer Herr, wir sind als dein Volk versammelt, in deinem Namen, vor deinem Angesicht. Und wir bitten dich, schenk uns Gnade, alle Worte des Bundes zu beherzigen, zu glauben und danach zu tun. Herr, wir möchten sie an uns und durch uns bestätigt sehen. Ich danke dir für alle und bitte dich, möge dein Segen aus Gnaden auf uns allen ruhen. In Jesu Namen. Amen.